Radio 1. Hörbar Rust. Live aus dem Park am Gleisdreieck.
Ja, herzlich willkommen nochmal und vielen Dank dafür, dass sich so viele Leute gewünscht haben, dass es jetzt nicht mehr regnet und die Sonne rauskommt. Es ist jetzt fast schon so ein bisschen warm hier oben auf der Bühne. Also nicht mehr zu sehr wünschen, das kann jetzt auch so bleiben, bitte. Und ich möchte Ihnen meinen Gast für heute vorstellen.
Hörbar Rust. Heute mit Walter Eschweiler, 78, Schiedsrichterlegende. Eschweiler kommt in Bonn zur Welt. Er bricht sich 14-jährig den Fuß und frönt dem Sport fortan als Unparteiischer. Hauptberuflich im diplomatischen Dienst arbeitend, sorgt er auf dem Spielfeld schnell für Aufsehen und zeigt keine Scheu, sich auch mit den Größen des Fußballs anzulegen. Sepp Maier, Franz Beckenbauer, kein Pardon. 1982 knallt ein peruanischer Spieler bei einer WM-Partie gegen ihn. Eschweiler fängt sich in einer eleganten Rückwärtsrolle, spuckt ein bisschen Blut, sammelt seine Karten ein und lässt weiterspielen. Spätestens seitdem ist und bleibt er für viele Fußballfans unvergessen. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Walter Eschweiler, heute zu Gast an der Hörbar Rust, live vom Parkfest auf Radio 1.
Okay. Vielen Dank. So ein bisschen schwebt ja so eine gelbe Karte schon über dem Beginn dieser Sendung, aber das wird vergehen. Sie haben auch Ihr Set dabei. Sie haben eine rote Karte, eine gelbe Karte und wollten eigentlich auch die Sendung anpfeifen.
Und die Getränkekarte.
Die Getränkekarte. Ihre Tanzkarte ist noch leer, habe ich gesehen. So, jetzt pfeifen Sie ordentlich. Okay, so. So, das war so eine mittelgute Idee. Ich habe jetzt so einen Tinnitus. Sie sind die Gentleman-Pfeife hinter vorgehaltener Hand.
Ja, das ist diese Pfeife, wo ich auch die vielen Promis spiele mit Pfeife. Und da die Altinternationalen ja immer anspruchsvoller werden, habe ich die gelben und roten Karten verkleinert aus Sicherheitsgründen.
Ja, ein bisschen klein.
Manche meinen, es wäre die Getränkekarte.
Nein. Nein, nein, nein. Sie haben mal gesagt, dass die Leistung eines Schiedsrichters mit irdischen Gütern gar nicht zu bezahlen sei.
Das ist auch heute noch meine Meinung.
Wie kommen Sie denn auf diese Idee?
Das war so eine Schnapsidee im Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher, wo ich ja 10 Jahre die Ehre hatte, mit ihm eng zusammenzuarbeiten, heute noch. Und dann haben wir was über die Schiedsrichter überlegt und dann kam das so spontan, wie das bei einem gelernten Rheinländer hier und da der Fall ist.
Wie sollte man denn Schiedsrichter vergüten? Vielleicht sollten die ehrenamtlich arbeiten.
Das geht leider heute auch nicht mehr, denn die elegante Beinhaltung der Schiedsrichter ist ja gefordert. Die Jungs müssen ja laufen, erkennen und denken. Und das macht ja auch riesig viel Freude, wenn sie mal überlegen, dass sie mit einer kleinen Bakalitpfeife durch die Welt reisen, wie ich das Vergnügen habe, heute noch und dann die Spiele zu pfeifen. Rundum, es macht sehr viel Freude und ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich zu Ihnen kommen darf. Und ich denke, wir werden noch viel Freude erleben heute.
Ja, Sie sind eine Legende, also die meisten Menschen.
Aber eine lebende.
Eine lebende Legende, natürlich.
Nicht geliftet, kein Silikon, nichts, alles Natur.
Sehr feste Brüste, das kann ich bestätigen, weil die Leute, ist ja hier Radio, also wir haben ja hier sehr viele, immer mehr Menschen kommen zu uns, immer mehr, der Andrang wird größer und größer, aber sie können noch kommen, die Sonne kommt ja auch gerade raus, wie komme ich da jetzt drauf? Ach ja, genau, aber wir sind ja hauptsächlich eine Radiosendung, also hier auch ganz liebe Grüße mal nach Brandenburg, für die wird der Weg jetzt vielleicht zu weit sein. Und deswegen, man kann sie nicht sehen, sie sehen super aus.
Danke, dunkel. Ich habe einen guten Stuckateur.
Dunkelblauer Anzug, sehr lange
Secondhand,
Krawatte.
Secondhand.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Zuletzt hat mich in Brandenburg bei einem Promispiel eine ältere Dame geküsst. Da ist mir ein Goldzahn weggekommen. Es wird ja beim Küssen so viel gestohlen. Man muss ja so aufpassen. Ich suche Dame und Zahn. Vielleicht finde ich die Dame heute noch.
Aber es wäre doch interessant gewesen, wenn Sie danach einen mehr gehabt hätten. Man kann davon ja auch profitieren.
Ja, und die Dame, wahrscheinlich brauchte sie Bargeld.
Mhm, gut, Sie müssen aufpassen, wen Sie küssen. Also mit uns, das wird heute nichts, jedenfalls nicht in Richtung Goldzahn.
Sie haben mir das angedroht, ich weiß.
Ich habe es Ihnen angeboten. Ja, noch bin ich in dem Alter, wo ich es anbiete.
Ich habe extra meine Hausratsversicherung erhöht.
So, Sie haben ja eine ganz bunte Mischung an Songs mitgebracht, an Liedern, die Ihr Leben offenbar begleitet haben. Wir fangen jetzt mal an mit einem Lied, auf das sich viele Menschen verständigen können. Das wird vielleicht bei den Kastelruther Spatzen nicht so sein, aber als rheinländisches Original haben Sie natürlich wirklich eine ganz ehrliche Musikauswahl getroffen. Wir sind jetzt erstmal bei Frank Sinatra, New York, New York. Warum ist dieses Lied für Sie von Bedeutung?
Das hat eine Bedeutung aus meiner beruflichen Sicht, weil ich ja auch im Ausland bei den Einsätzen, wo mich Frank-Walter Steinmeier, unser Sportfraudierminister, und mein Direktor Andreas Görgen hindelegierten vom Auswärtigen Bonn-Berlin, wo ich ja tätig bin. Im Übrigen bin ich ja fast jede Woche einen Tag in Berlin. Dass man da auch viele Menschen erlebt, denen es nicht so gut geht, die aber deutscher Nationalität sind und denen man da helfen kann. Und das war jetzt in Brasilien wieder der Fall, wo ich ja 6 Wochen war zur dienstlichen Vorbereitung und Durchführung. Und das Lied ist irgendwo symptomatisch für den Menschen, denen es nicht so gut geht und wo wir die Verpflichtung haben, auch diesen Menschen zu helfen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind auf der Sonnenseite und den anderen haben wir eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, auch zu helfen.
Sehr schön gesagt. Auch wir sind hier im Parkfest auf der Sonnenseite. Wenn Sie möchten, kommen Sie, das lohnt sich. Hey Ole da hinten. So, ich sehe immer mehr Leute, die ich kenne und nicht kenne. Zum Schluss werden wir uns alle kennen, in den Armen liegen und uns freuen. Hier auch ganz liebe Grüße an Conny und Laura,
also
die hier vorne
sitzen. Mit den Armen kriegen, sind Sie etwas vorsichtig. Mir ist zuletzt auch eine Brieftasche weggekommen beim Armen liegen.
Auch noch?
Auch noch.
Mensch, was Sie so alles verlieren. Jetzt,
ja.
Bevor die Flieger kommen, also wir hören jetzt Frank Sinatra.
Außer mein Herz, das habe ich noch nicht verloren.
Herzlich willkommen zurück bei der Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Heute live aus dem Park am Gleisdreieck, weil mein heutiger Gast Walter Eschweiler so dermaßen charmant ist, sind hier gerade in den vorderen Bereichen, wie es sich bei so Boygroup-Konzerten zum Beispiel gehört, mehrere Frauen in Ohnmacht gefallen, sodass sie wegtransportiert werden mussten. Wir haben aber genug Ambulanz hier und jetzt auch wieder freie Plätze. Also wenn Sie möchten, Sie können nach vorne kommen und sich hinsetzen oder Sie zu Hause haben jetzt noch 1,5 Stunden, setzen Sie sich aufs Rad, kommen Sie her, setzen Sie sich dazu, essen Sie ein Würstchen und hören Sie uns zu. Na? So, das ist, Sie können jetzt auch ein bisschen die Hörer mal motivieren.
Liebe Frau Rust, Ihr Herz für Randgruppen steigt immer mehr.
Wieso Randgruppen?
Ja, weil sie alle, die zu Hause ermuntern wollen, die noch nicht da sind.
Ach, die große Masse zu Hause ist für Sie die Randgruppe. Kann ich, da habe ich das
die
richtig verstanden?
Die kommen aber alle jetzt, wenn
ja,
die wissen, dass
alle.
Sie hier sind.
Natürlich, so.
Wenn die ihre elegante Beinhaltung sehen, die kommen sofort.
Das klingt jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen Radiohörer schon sehr interessant, wie ich hier wohl sitze. Wir verraten es mal nicht. Vielleicht wäre das ein ganz interessanter...
Also ich habe mir sagen lassen, Sie hätten in den jungen Jahren Flanken geschlagen. Die sind heute noch unterwegs.
Absolut. Es gibt ja, eine Flanke wurde nach mir benannt. Das war die Rustflanke, die RF.
Ja, ja.
Sie kennen das.
Die Herren, die Sie geküsst haben, leben alle noch.
In der Tat, aber mit schwerem Herzen, weil ich weiterziehen musste.
Wurde mir von Interpol bestätigt.
Ich musste weiterziehen.
Ja.
Ich konnte mein Herz nicht ankern. So, aber jetzt mal zu Ihnen und Ihrem Herzen.
Oje, oje.
Es gibt ja ziemlich viel über Sie und Ihre berufliche Laufbahn zu lesen.
Ja.
Aber ich habe selten in all den Jahren einen Gast gehabt, über den es so wenig privat
Gott
zu lesen
sei Dank.
Gibt.
Das soll auch so bleiben.
Jein, es gibt da ein kleines Problem, da diese Sendung schon so ein bisschen damit spielt, auch durch das Leben des Gastes zu gehen. Machen wir es so, Sie können jederzeit sagen, ist mir zu persönlich, ist mir zu indiskret, die gelbe Karte ziehen, wenn ich tatsächlich eine Frage stellen sollte, die Ihnen zu weit geht, ja?
Wir
versuchen es mal.
Versuchen Sie es mal.
Ich werde mich so langsam und vorsichtig herantasten, wie es mir eben möglich ist.
Ja, mit dem Tasten, das ist so eine Sache im Rheinland.
Ja, gut, aber wir sitzen ja weit genug auseinander. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie mit 40 einen Sohn bekommen haben, nicht Sie persönlich, aber Ihre Frau Carla. Jörg.
Ja.
Das stimmt soweit.
Ist aber sportlich vollkommen unbegabt.
Jörg?
Ja. Der
hat
weiß
Sie
heute
das geärgert?
Noch nicht, was Abseits ist.
Beckenbauer hat ja mal gesagt, Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.
Und Franz Beckenbauer hat fast immer recht auf dieser Erde.
Oh, wenn Sie das so sagen, dann möchte ich jetzt mal ein Zitat von ihm heraussuchen. Der hat nämlich gesagt, der Franz Beckenbauer hat gesagt, im öffentlichen Leben waren Eschweilers Taten glatter Betrug. Für seine Diktatur auf dem Spielfeld gibt es kaum mehr eine Steigerung.
Der Franz ist ein liebenswerter Bauchredner.
Also Sie haben,
können Sie nicht so ernst nehmen.
Sie haben ja sein Abschiedsspiel auch gepfiffen, wie das Abschiedsspiel vieler großer Spieler. Also das heißt, da scheint
die
ja
anderen
schon...
nicht, die hatten keine Zeit oder waren in Haft. Ich war der einzige Freigänger.
Herr Eschweiler, wie ist das denn gewesen? Damals waren die Bayern eine Zeit lang ganz schön sauer auf Sie. Sie haben, es wurde tatsächlich sogar gemunkelt, den Eschweiler wollen wir nicht mehr haben, der hat sich gegen uns verschworen. Aber Sie sind dann doch im Frieden mit den ganzen Größen auseinandergegangen?
Ich bin immer mit denen in Frieden gewesen. Ich habe das nie so ernst genommen. Wissen Sie, man sollte als Schiedsrichter weder die anderen noch sich selbst tierisch ernst nehmen. Und ich habe den Kameraden im Vorbeilaufen immer ein paar nette, zünftige Worte gesagt.
Zum Beispiel?
Die haben das ohne Dolmetscher verstanden.
Zum Beispiel?
Ja, ich habe dem Franz Beckenbauer gesagt, sieh mal, da sitzt eine süße Maus von 18. Die guckt, entweder schielt die, meint die dich oder mich. Und da war er beruhigt. Und wir haben dem Franz auch gesagt, Franz, geh bitte nicht mehr zu einer Weihnachtsfeier. Da kommt in angemessener Zeit, wenn du alleine gehst, was mit Hand und Fuß raus. Das hat keinen Zweck, da muss ein Erwachsener mitgehen.
Haben Sie ihm das gesagt, bevor er seine neue Familie gegründet hat oder danach?
Sowohl als auch.
Gut, einmal hat es ja dann offenbar funktioniert, das andere Mal nicht. Wie ist denn das überhaupt mit der Verständigung auf dem Platz? Also,
bei deutschen Spielen in deutscher Sprache und sonst international. Die Kameraden verstehen die Währung. Wenn sie mit der Hand an die Tasche gehen, wissen die Jungs direkt, was sie gemeint ist.
Gut, das kann ich mir vorstellen. Aber verstehen Sie denn sowas wie, ja, das kann man so, was war das?
Ach, hören Sie mal, die fragen doch schon mal, wo hast du deinen Hund gelassen und so. Ja, solche
Skandale. Mir geht es einfach so darum, dass ich versuche mir vorzustellen, also Beleidigungen werden ja geahndet.
Nicht unbedingt.
Aber manche, also wenn das, manche werden ja schon geahndet. Sie hatten doch mal mit diesem Rüppers, der gesagt hat, du dumme Sau.
Nein, das war der Rolf Rüssmann. Der liebe Gott hat ihn jetzt aus Sicherheitsgründen schon abberufen. Der wohnt jetzt Milchstraße 83 neben Milovic. Der Rüssmann sagte mal in dem Spiel, Schalke, ich weiß nicht mehr, wo gehen, Schiedsrichter, du dumme Sau. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, wie bitte, hat er es nochmal wiederholt? Dann habe ich mich von ihm verabschiedet. Der damalige DFB-Staatsanwalt, der Kindermann, hatte schon für ihn die Todesstrafe beantragt. Dann hat er für Dumme 4 Wochen und für Sau 6 Wochen. Danach sind wir gute Freunde
Moment,
geworden.
Moment, für Dumme 4 Wochen und für Sau 6 Wochen. Also er musste er war 10 Wochen gesperrt.
Ja.
Gut, und wenn da jetzt aber zum Beispiel ein rumänischer oder bulgarischer oder, französischer Spieler ist und der sagt was Abfälliges, das verstehen Sie ja nicht unbedingt.
Wer sagt das?
Kennen Sie rumänische Flüche?
Rumänisch nicht, aber die anderen lebenden Sprachen, das ist ja mein Beruf.
Ach, was heißt denn zum Beispiel, du dumme Sau auf Bulgarisch?
Das weiß ich nicht, aber wenn Sie sagen, dass er Französisch spricht, das ist ja zu verstehen.
Was sagen denn die Franzosen, wenn sie einen Schiedsrichter beleidigen?
Das verbietet meine klösterliche Erziehung, das hier
das
zu erzählen.
Das ist aber auch nicht einfach mit Ihnen, Herr Eschweiler, das muss ich
weiß
noch
das,
ändern.
Ich weiß das,
so,
mit aber 16... wollen dem Publikum doch auch ein bisschen bieten. Haben Sie mich doch vorher drum gebeten.
Was? Moment, das will ich mal klarstellen. Ich habe gesagt, ziehen Sie ein Muscle-Shirt an, damit wir dem Publikum ein bisschen was bieten können. Und dann haben Sie gesagt, nein, ich möchte im Anzug bleiben. In dem Kontext war das, ja. Das war alles. Und Sie haben auch gesagt, Sie hätten gehört, ich sei farbenblind. Ich bin nicht farbenblind. Ich könnte eine gelbe von einer roten Karte sehr wohl unterscheiden.
Und Sie sind sicher, dass Sie das können?
Wir versuchen es gleich mal.
Später.
Udo Jürgens haben Sie mitgebracht, mit 66 Jahren. Haben Sie den mal kennengelernt?
Persönlich, ja, bei einem Fußballspiel in der Schweiz.
Hat er gespielt auch, in so einem Promispiel?
In einem Promispiel hat er mitgespielt und ich muss sagen, er war sehr, sehr vernünftig, passabel. Seine Bälle kamen an und er war auch sehr nett zu den Damen mit Handküssen und alles, was dazugehört.
Ja, das wundert jetzt niemanden.
Der Udo Jürgens hat auch nachweisbar noch nie eine Dame enttäuscht, die das nicht wollte. Wie auch immer Sie das werten, aus erbbiologischer Sicht.
Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit an Brüder denken muss, aber wir hören jetzt Udo Jürgens mit 66 Jahren. Zu Gast ist heute die Schiedsrichterlegende, die lebende Schiedsrichterlegende, Walter Eschweiler. Und ja, es ist kein Wunder, dass Radio 1 Jahr für Jahr den Contest attraktivste Hörerschaft gewinnt. Hier vor mir, man sieht sie ja sonst nicht. Man sieht sie nicht. Normalerweise sind wir in unseren kleinen, dunklen Kellerstudios, versuchen unser Geld zu verdienen. Und heute werden wir mal, bei diesem ganzen Parkfest werden wir mal rausgelassen, dürfen einfach mal sehen, für wen wir eigentlich Programm machen und sehen sie selbst. Gesunde, optimistische, freundliche, fröhliche, enthusiastische Menschen.
Alles sehr lieb hier.
So. Bisschen Verzögerung.
Die Moderatorin lebt vom Applaus wie die Künstler.
Absolut.
Ich kann das nur untermauern.
Ich finde, hier knistert die Luft und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Spielerfrauen. Also ich bin ja jetzt auch eine Spielerfrau. Es ist ja jetzt durch alle Gazetten gegangen, durch die Presse. Ich bin mit Alonso zusammen schon sehr lange. Mit diesem wahnsinnig...
Wie lange müssen Sie noch?
Ich hoffe, bis an mein Lebensende. Endlich ist es raus. Das mit seiner Frau war immer nur so eine Geschichte, wie so Geschichten eben lanciert werden. Jetzt ist er endlich schon mal, er ist noch nicht in Berlin, er ist noch in München, aber auch das wird er zu Hertha kommen.
Das will ich hoffen.
Ich auch. Bis jetzt, es läuft super. Aber was ist dieses Phänomen mit der Spielerfrau? Ich habe versucht, das zu rekapitulieren. Wann kam das eigentlich auf? War das mit Martina Effenberg eigentlich? Ging es mit der los?
Nein, das war vorher schon. Das war bei der Weltmeisterschaft in Deutschland damals 1974, als die Spielerfrauen nicht so mit dem Bankett durften, was ich auch nicht verstanden habe. Das war ja meine erste Weltmeisterschaft als Schiedsrichter. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum die Spielerfrauen nicht rein durften. Aber das war damals eine Entscheidung, nicht des DFB, sondern der FIFA. Aber damit müssen wir leben.
Darf ich eine kurze Frage stellen?
Bitte, immer. Gebührenfrei.
Super. Nicht ganz. Öffentlich-rechtlich. Waren denn dann Hostessen da?
Ja, aber, oh. in begrenzter Form.
Na Moment, das ist ja egal. Da reicht ja eine, wenn es hart auf hart kommt.
Frau Russ, dann hätte man losen müssen. Und Sie wissen ja typisch deutsch, das Losverfahren wäre heute noch im Gange.
Anders. Also Sie als Schiedsrichter müssen wissen, dass es manchmal reicht, wenn zwei eine Münze werfen, oder?
Ja, das ist auch nicht mehr so gut mit der Münze. Sie wissen ja, wenn Sie 30 Jahre Bundesliga wie ich und 20 Jahre FIFA-Liste hinter sich haben, dann werfen Sie nicht mehr, dann entscheiden Sie.
Aha, okay, verstehe.
Das ist auch besser so.
Aha. Zurück zu den Spielerfrauen. Sie weichen mir zu schnell aus. Also bei Martina Effenberg, ich weiß sehr wenig von Fußball. Bei Martina Effenberg weiß ich aber, dass sie damals entschieden hat, den Stefan zu managen. So, und plötzlich geriet so eine Frau, so eine Spielerfrau an die Öffentlichkeit, wurde selbst so eine Persönlichkeit und hat sich auch selbst produziert. Die war damals noch nicht, also damals galt die Spielerfrau als zänkisch stark und wie auch immer, heute ja eher als, was für eine Ausbildung haben Sie, ich bin Nageldesignerin, aber wie auch immer. So hat sich auf jeden Fall das Bild der Spielerfrau entwickelt. Wie ist das denn, wie würden Sie das denn beurteilen? Wie ging das los und warum ist die Spielerfrau so wichtig geworden?
Also die erste Spielerfrau, die sich profilieren wollte, war die Gabi Schuster, bei Bernd Schuster. Und die hat es natürlich in weitester Form sehr übertrieben. Und danach kam die Frau von dem Nationaltorwart Bodo Ilkner. Die hat natürlich auch gemeint, die Welt sei für sie erschaffen worden. Und hat auch die Verträge geführt und hat auch die Gespräche geführt. Möglicherweise waren die Herren der Schöpfung der Überzeugung, es wären nicht die adäquaten Gesprächspartnerinnen. Mhm. Aber irgendwie hat man sich geeinigt. Und ich kann mich erinnern, ich bin bei einer Misswahl, da habe ich meinen lieben Minister, meinen Herrn Genscher vertreten. Und da war die Frau Effenberg auch. Und da meinte der Moderator bei ihrem Dekolleté, zum Tragen des Dekolletés müsste sie wahrscheinlich einen Waffenschein haben. Das war auch richtig so.
Reden wir jetzt aber von Claudia Effenberg, der Nachfolgerin von Martina Effenberg.
Ja. Ja.
Martina war die, die ihn gemanagt hat und Claudia war die mit dem Dekolleté, ne?
Beide.
Aha, okay, aha. Man muss als Frau auch mit allen Mitteln dann, wenn es nötig ist.
Aber gut. Sie doch nicht.
Nein, ich habe Rollkragenpullover, wie Sie sehen.
Wollte ich doch sagen.
Für mich, das würde nichts bringen mit dem Dekolleté, fürchte ich.
Das weiß man nicht.
So, retten wir uns doch einfach mal in die Musik, das weiß man nicht. Aber die würde ich doch ganz gern noch ansagen. Vielen Dank, Milli Vilovic. Wir sind alles arme kleine Sünderlein. Warum haben Sie denn dieses Lied mitgebracht?
Ja, weil das ein typisch rheinisches Lied ist und weil das auf alle Hemisphären und auf alle Menschen zutrifft, egal welcher Hautfarbe, welcher Couleur und welcher Religion.
Haben Sie den Willi kennengelernt?
Persönlich ja. Wenn er noch leben würde, ich würde sie mit ihm bekannt machen. Er würde sofort das Testament zu Ihren Gunsten ändern.
Gut, dann hoffen wir mal, dass er ein reicher Mann war, denke ich mal.
An Ideen, auch mit irdischen Gütern.
So, und jetzt hören wir sind alles arme kleine Sünderlein. Walter Eschweiler, der Schiedsrichter oder ehemalige Schiedsrichter oder eigentlich immer noch Schiedsrichter, Prominentenspiele und so weiter, pfeifen Sie ja noch.
Nächsten Sonntag in Hamburg im St. Pauli-Stadion wird bei Sport 1 übertragen von Reinhard Beckmann. Schon ausverkauft, 26.000 Zuschauer für einen wirklich guten Zweck. Da kommen alle Talente, die Deutschland und die Welt geboten hat, kommen dahin. Ich hoffe, wir können viel, viel Geld einnehmen und wir haben ja die Verpflichtung, wie ich eben sagte, auch zu helfen. Und ich finde das eine ganz schöne Sache.
Rennen Sie denn dann immer noch von links nach rechts, nach links nach rechts?
Hören Sie mal, ich habe in der Woche noch 6 bis 8 Trainingseinheiten. Das sind immer so, wenn Sie überlegen, der Schiedsrichter muss ja viel trainieren, damit er die Entscheidungen aus nächster Nähe trifft. Sonst nimmt man sie ihm nicht ab, selbst bei einem guten Gespann. Das sind dann immer so 20 bis 25 Runden. Die Rundenbahn sind ja 400 Meter. Das sind 300 Meter laufen, 50 Meter spurten und 50 Meter gehen, damit der vorolympische Astralkörper sich erholen kann. Und wenn Sie das so 20, 25 Mal machen, meine private Krankenversicherung ist mir riesig dankbar.
Mhm. Sagen
und bei
Sie
der Auferstehung des Fleisches später, ganz später, kann ich dafür wahrscheinlich etwas länger liegen bleiben.
Ist das denn, gilt dasselbe denn auch eigentlich für die Linienrichter, die Messdiener sozusagen des Schiedsrichters?
Ja, die Assistenten sind sehr wichtig, aber es ist auch eine Sache der menschlichen Einstellung. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, der Schiedsrichter gibt die Leitung vor und spricht sich auch mit seinen Kameraden ab. Und entscheidend ist auch die menschliche Seite. Die Assistenten müssen wissen, wir können uns auf den Schiedsrichter verlassen. Sehen Sie mal, ich bin einer der wenigen Europäer, der das große Glück hatte, im Maracanã zu pfeifen vor vielen Jahren mit 200.000 Zuschauern. Und Sie können zwar eine gute Kondition haben, aber alles können Sie nicht sehen. Das Spiel ist sehr schnell. Da sind Sie auf die Zeichen der Assistenten angewiesen. Und das ist eine Sache der Absprache. Und dann müssen die Assistenten wissen, der steht auch zu uns. Ich habe im ganzen Leben, national wie international, ganz ehrlich gesagt, manchen Elfmeter in der Welt gepfiffen, den ich selbst gar nicht sehen konnte, weil es so schnell ging oder versteckt war. Aber ich konnte mich auf die Assistenten verlassen. Ich kann das ja sagen. Wir hatten ein Zeichen. Ich habe denen immer gesagt, Jungs, wenn ihr auf Höhe des Strafraumes steht und ihr würdet einen Elfmeter oder Strafstoß geben, dann kommt die freie Hand auf die Schulter, in der anderen Hand habt ihr die Fahne, und die bleibt so lange auf der Schulter, bis wir visuell Kontakt haben. Der Schiedsrichter läuft ja diagonal, wie Sie wissen, und er hat ja den Ball und das Spiel und auch den Assistenten immer im Blick. Ich habe bisher immer Glück, ja, wahrscheinlich, weil ich römisch-katholisch bin.
Wahrscheinlich.
Könnte sein. Wer weiß es.
Als Linienrichter ist man, glaube ich, nicht so besonders glücklich. Also ich habe versucht, mich in Sie als Schiedsrichter hineinzudenken. Das muss ich vor so einer Sendung, das mache ich jedes Mal. Ich versuche, mich auch in Sänger hineinzudenken. Und dann habe ich versucht, mich in Linienrichter hineinzudenken, die einfach die ganze Zeit dastehen und auf diese Linie achten müssen.
Ist doch kein Problem.
Nee, ein Problem, naja, aber schön ist es auch.
Er muss die
nicht.
Entstehung der Situation sehen. Und das ist eben eine Sache. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Beim Spiel FC Barcelona, Arsenal London kommt der Geschäftsführer kommt in die Kabine rein und bringt ein paar Souvenirs. Da brachte er für den Schiedsrichter, was meine Person betraf, brachte er einen großen Wimpel mit und Abzeichen und so weiter. Die Sachen haben einen ideellen Wert, das ist auch keine Bestechung. Und den Assistenten brachte er ganz kleine Wimpel und eine Nadel mit. Habe ich gesagt, der Generalsekretär, wie dem auch sei, nehmen Sie alles bitte wieder mit. Entweder haben Sie für uns alle vier, wir waren zu vieren schon damals, dasselbe oder wir lassen es. Mhm. 5 Minuten später kam er wieder und hatte das. Es kann doch nicht angehen, dass der Schiedsrichter, nur weil er der Mittelmann da ist, dass er die Sachen einverleibt und die Kameraden kriegen so ein Stückchen. Das macht man nicht, das ist eine menschliche Seite.
Wie bewirbt man sich denn als Linienrichter oder Schiedsrichter? Also wer hält einen für qualifiziert genug und was muss man dafür können?
Ich habe die Laufbahn auch so. Ich bin ja mit 12, 13 Jahren Schiedsrichter geworden und das Schicksal als Pfeife mit der Pfeife nahm seinen Verlauf bis zum heutigen Tage. Und Sie müssen ja auch in den unteren Klassen erst lernen, in der Jugend, dann in den unteren Kreisligen und. Und dann musste ich auch in den oberen Klassen, als Assistent wirken. Da gab es vor der Bundesliga noch die Oberliga West. Mein Gespann, also da waren wir noch zu dreien. Wir drei waren zusammen, waren wir 69 Jahre alt. Das war natürlich sehr schwer, aber ich war figürlich, weil ich immer den Teller leer gegessen habe, schon sehr groß. Und konnte auch gut laufen. Es war auch schwer bei so Spielern wie Rahn, Fritz Walter und so, die ich alle noch leibhaftig erlebt habe, als blutjunger Schiedsrichter sich durchzusetzen.
Ja, das glaube ich.
Aber mit Humor und Elan geht das.
Im Grunde sind Sie als Schiedsrichter ja der natürliche Feind des Verteidigers oder umgekehrt auch, ne?
Ach, das muss nicht sein. Wenn man dem Verteidiger oder den sonstigen Kameraden so im Vorbeilaufen ein paar nette Worte sagt, glauben Sie mir, die Spieler werden verrückt gemacht. Sehen Sie mal, ich erinnere mich an eines Spieles Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Der Bernd Hölzenberg, der müsste Ihnen noch was sagen. Der fiel über drei Grashalme im Strafraum. Ich habe mich runtergebeugt, volles Haus. Habe gesagt, Bernd, stehen Sie bitte auf, wir müssen es üben. Es sitzt noch nicht richtig. Der war so platt, der sprang direkt auf, der wusste nicht. Und dann eine andere Situation war vor den deutsch-französischen Konsultationen in Paris im Prinzenparkstadion. Helmut Kohl saß auf der Tribüne. Da fiel, das war Frankreich, Italien mit Platini als Kapitän, daher kennen wir uns gut. Da fiel der Italiener Bruno Conti. Der fiel über 4 Grashalme. Da ich wusste, dass er Englisch sprach, habe ich gesagt, Bruno, bitte aufstehen, der Heilige Vater schaut zu. Ihr Seelenheil ist in Gefahr. Der sprang direkt auf, die Situation war geritzt.
Kohl, Sie haben jetzt gerade Kohl genannt.
Man soll sich als Schiedsrichter nicht so ernst nehmen. Das sage ich immer wieder. Die Zuschauer sind gekommen, um ein Spiel zu sehen und nicht den Schiedsrichter.
Also es gibt einen Kollegen oder einen ehemaligen Kollegen, den Schiedsrichter Greiner. Kennen Sie den?
Ja.
Ja, der hat gesagt, was soll ich mit gelben Karten rumwerfen? Die scheiß ich zusammen, dann parieren Sie auch.
Das ist eine Mentalitätssache. Der eine macht es so, der andere so. Denn sie bringen sich ja mit dem frühzeitigen Zeigen der Karten, bringen sie sich ja in Zugzwang. Und wenn sie es mit Humor und nett und im Vorbeilaufen und sagen, Junge, lass das, ich hab's gesehen, beim nächsten Mal jetzt zum Duschen, wir müssen uns beide vorzeitig verabschieden, der versteht das, ohne Brille. Seien Sie versichert.
Stimmt,
ich weiß, ich hatte in den 30 Jahren Bundesliga, ich habe ja auch viel in Berlin hier im Stadion gepfiffen, Hertha BSC und auch sonst. Sie dürfen nicht vergessen, ein nettes, freundliches Wort entkrampft die Situation. Und die Spieler sind auch sehr dankbar für diese Worte. Glauben Sie es mir?
Ja, das glaube ich. Wobei ja auch nicht jeder Sie gemocht hat. Ne? Also Sie sind das ja auch jemand, der sehr polarisiert hat.
Der eine hat nur die Liebe wie Sie und der andere wie ich manchmal im Spiel. Wer weiß das? Das sollte man nicht überbewerten.
Stimmt das denn, dass Sie mal nach einem Foul in der 86. Minute gesagt haben, so spät kann man keinen Elfmeter mehr geben?
Ja, das ist eine Journalisten mehr.
Also stimmt nicht?
Nein, wie vieles, was geschrieben wird. Sie dürfen das nicht so ernst nehmen.
Gut, dann gucken wir mal, was Sie mitgebracht haben als nächsten Song. Camillo Felgen. Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Den Herrn Felgen, mit dem haben Sie zusammengearbeitet, aber nicht auf dem Feld, sondern bei Spiel ohne Grenzen.
Bei Spiel ohne Grenzen. Der war ja bei Radio Luxemburg ein sehr führender Mann. Liebenswerter, netter Mensch. War aber dem Fußball und dem Sport sehr, sehr zugetan.
Ja gut, aber reden wir doch mal kurz über die Zeit. Sie sind aber immer sehr schnell auf den Punkt. Sie können jetzt hier galoppieren, Herr Eschweiler.
Ja,
laufen Sie, Sie haben doch Kondition.
Ja, erstens das und zweitens sage ich mir immer wieder, wenn ein solcher Mann wie der Camillo Felgen, der Radio Luxemburg nach oben gebracht hat, der auch viel für die Menschheit getan hat, in sozialer und sonstiger Form und für den Sport, dann muss das in irgendeiner Form auch mal erwähnt werden. Frank Elstner ist als sein Ziehsohn, der Frank ist durch ihn groß geworden und Camillo Felgen nicht nur Spiel ohne Grenzen, wo ich die Ehre hatte mitzumachen. Der hat also sehr viel Gutes getan. Das geht in der heutigen Zeit, geht das meistens unter. Ich erwähnte das Spiel nächsten Sonntag in St. Pauli mit Reinhard Beckmann. Der Reinhard Beckmann tut so viel für andere Leute, denen es nicht so gut geht. Schade, sowas wird heute in der Zeit erwartet oder unterschwellig gar nicht erwähnt. Und das finde ich an für sich schade.
Nein, das wird ja schon erwähnt. Also das ist ja schon bekannt.
Aber ich würde sagen, mehr in ländlichen Gebieten. In den großen Städten ist das doch nicht so. Und ich finde immer, wenn wir, die etwas prominenter sind, die Nationalspieler oder hier und da die Schiedsrichter, wenn wir die Gelegenheit haben, da zu helfen, in jeder Form auch immer, dann sollte man das machen. Es bereitet auch sehr, sehr viel Freude.
Gut, also wir hören jetzt Camillo Felgen mit Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren.
Da hat er mich aber nicht mit gemeint.
Nein. So, Herr Eschweiler, jetzt ist der Moment gekommen. Wir gehen jetzt mal zurück in Ihrem Leben. Sie sind gebürtiger Bonner.
Sieht man das?
Na,
der klare Blick.
Ja, der klare Blick, ja, jetzt muss ich es sagen.
Danke.
Ja, Sie waren 10 Jahre alt, als der Krieg vorbei war.
Ja, ich habe aber kaum Erinnerungen daran. Das war eine sehr bewegte Zeit.
Wann setzen denn Ihre ersten Erinnerungen ein?
Oh je. Ja, ich meine, so ein bisschen weiß man noch mit dem Keller gehen und so weiter, aber eben ehrlich gesagt, ich habe das alles verdrängt,
ja?
Weil ich ein positiv denkender Mensch bin. Ja, und ich habe ja Fußball gespielt zu der Zeit. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich meinen diplomatischen Dienst aufgenommen würde oder mal Schiedsrichter würde in aller Welt und so, dann hätte ich das für Spielerei und Fantasie gehalten.
Was haben Sie denn als kleiner Junge sich gewünscht vom Leben?
Ach, ich hatte immer Lust so an der Juristerei.
Ach.
Ja, als kleiner Junge und da ich ja Schiedsrichter geworden bin.
Langsam. Schiedsrichter sind Sie ja erst geworden, nachdem Sie sich am Fuß verletzt haben. Sie haben ja selbst auch
mit 12 Jahren.
Sie haben aktiv gekickt, ne?
Ja.
Und dann haben Sie irgendwann, ich weiß nicht, Fuß gebrochen?
Ich hatte den Fuß gebrochen, aber ich war nicht.
Wie ist das passiert?
Ich war also nicht der große Fußballspieler.
Wie ist das denn passiert mit Ihrem Fußbruch?
Ja, das war in Bonn bei einem Spiel. Da wurde auch schon von hinten gegrätscht. Und der Spieler hatte meinen Fuß dazwischen und da war es passiert.
Aha, okay, knack. Und dann wussten Sie, Sie dürfen nicht weiterspielen und haben aber...
Ja, ich durfte denn nicht weiterspielen von zu Hause. Mhm. Und dann war ein Straßenspiel, so alte Straße, neue Straße. Und einer musste ja den Schiedsrichter machen.
Wie alte Straße, neue Straße, was ist das?
In Beuel von Bonn, wo ich groß geworden bin.
Und das, wie nennt sich, wieso alte Straße, neue Straße?
Ja, ich sage das nur als Beispiel jetzt. Und einer muss ja den Schiedsrichter machen, ja, und dann haben die gesagt, ja, spielen kannst du nicht mit den Krücken, dann die Pfeife um den Hals und dann habe ich gepfiffen. Und an diesem Platz hat die Elternherrschaft, und werden den noch kennen, Professor Dr. Bauwens, der war DFB-Präsident und FIFA-Schiedsrichter. Und der hat gesagt, Junge, du hast ein gutes Auge, du bist groß, du hast Talent, du wirst Fußballschiedsrichter. Ich wusste gar nicht, wer der Onkel war. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, Torwart, Linksaußen und Schiedsrichter, den sagt man nach, die hätte eine Ecke ab, aber so weit bin ich noch nicht. Mhm. Aber trotzdem, das Schicksal als Pfeife mit der Pfeife nahm seinen Verlauf und ich bin dann auch durch die unteren Klassen gekommen.
Na mal langsam, 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 wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Aha.
Sie wollen jetzt gleich schon wieder ins Auswärtige Amt, das ist mir zu schnell.
Nein, 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 nein.
Also, an die ersten Lebensjahre erinnern Sie sich nicht so besonders. Haben Sie denn, ist denn Ihr Vater im Krieg, ist er aus dem Krieg zurückgekommen, ja, oder war
nein,
er die ganze
nein,
Zeit?
Nein, nein, ist da geblieben.
Ist da geblieben. Ja. Also Sie sind ohne Vater aufgewachsen.
Ja.
Und haben Sie Geschwister?
Einzelkind.
Einzelkind.
Deshalb Unikat.
Haben Sie das Gefühl, also hat Ihre Mutter das unterstützt, was Sie gemacht haben?
Ja, jederzeit. Mhm. Der Sport war in der Familie dominant, aber dass eine Pfeife dazu kam, das haben die auch nicht geahnt.
So, und als Junge haben Sie dann also, oder als heranwachsender Junge sich überlegt, okay, ich könnte vielleicht Jura studieren. Sie hatten also als Schiedsrichter muss man ja auch im Idealfall von Gerechtigkeit und Fairness getragen sein.
Das lernt man. Wenn Sie Fußball spielen, dann lernen Sie schnell die Prioritäten setzen. Man hat ja auch Schiedsrichter erlebt, die das nicht so genau genommen haben. Und wo man gesagt hat, als Spieler, Mensch, der hat mich jetzt betuppt und so weiter. Und alles das hat dazu geführt. Und der Fußbruch, dass die Laufbahn als Schiedsrichter ihren Verlauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es heute wieder machen. Ich bin froh, dass ich sehr jung angehe. Ich kann das nur jedem jungen Burschen oder jedem jungen Mädchen empfehlen. Denn Gott sei Dank können die Frauen es heute auch. Im Übrigen, die Frauen sind ja das Liebste und das Beste, was wir haben. Wir müssen sie hegen und pflegen, wie der Förster das Wild im Walde. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu.
Moment, da klatschen mir zu viele Frauen, wie der Förster im Walde. Die werden erschossen, ihr wisst das. Ja? Und das nennt sich dann irgendwie
Naturschutz.
Nein,
der Förster hegt und pflegt das Wild.
Ja, ja.
Sind Sie Jägerin?
Irgendwo schon, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber wenn Sie wollen, gut, dann folge ich Ihnen jetzt kurz in das kleine Intermezzo Frauenfußball. Sie haben das erste Pokalfinale der Frauen, glaube ich, gepfiffen, ne?
Ja, in Mainz, werde ich nie vergessen. Ich kam in die Kabine zur Passkontrolle, habe vorher gefragt, ob sie alle angezogen waren aus Sicherheitsgründen, auch wegen der Versicherung, wegen der Krankenkasse. Und dann durfte ich dann rein, da musste man die Passkontrolle noch in der Kabine machen.
Mhm.
Ja, also ich merkte schon, ich war ja schon FIFA-Schiedsrichter, die Damen waren natürlich sehr, sehr reserviert und ängstlich und. Und dann habe ich sie etwas aufgemuntert, beide Mannschaften.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen.
In netter
gerade.
Form. Nicht in lukullischer Form, in menschlicher Form.
Das ist gut.
Wie das mir zu eigen ist.
Absolut.
Dank rheinischem Geblüt.
Natürlich.
Und dann war irgendwie eine Situation im Spiel. Und da war so eine Verteidigerin, sie war damals schon sehr gut proportioniert, wie auch immer. Und dann ging es auch kräftig zur Sache.
Ich weiß nicht, ob ich hören will, was Sie jetzt sagen.
Nein, das können Sie hören. Es ist gebührenfrei, wie ich schon eben mal sagte. Ist auch trichinenfrei. Habe ich gesagt, Ilona, lass das, ich hasse das. Dann macht sie einen Knicks und sagt sie, jawohl, Herr Doktor, ich denke dran.
Sie haben ja damals den Frauenfußball für so eine Modeerscheinung gehalten und nicht besonders ernst genommen.
Ja,
und haben Ihre Meinung dann aber geändert.
Ja, zuerst ja. Da spielten die jungen Mädchen mit den reifen Müttern zusammen. Und das war auch nicht in Ordnung. Aber später hat man das ja geändert, indem dass man die Altersgruppen, wie das bei den Jungs auch der Fall ist, mit C, B, D und so weiter. Und als man das gemacht hat und der Deutsche Fußballbund gemerkt hat, die Frauenpower ist nicht mehr aufzuhalten, der DFB war da nicht von begeistert. Die waren vom Frauenfußball, heute ist das alles anders. Aber am Anfang war das schwierig. Und als dieses erste Finale war in Mainz, da waren am Bruchweg 20.000 Zuschauer. Die Mädchen waren natürlich ängstlich. Die hatten solche Kulisse, das drückt ja auch. Ich habe sie immer wieder im Vorbeilaufen, habe ich sie motiviert. Und das war auch alles sehr nett. Und da hat der DFB gesagt, so, wenn der Walter Eschweiler das Spiel gut über die Runden bringt, passiert nichts. Ich brauche doch keine zu verwarnen bei Ermahnungen und so weiter. Das war der Grundstein, dass es im Fußball und Frauenfußball weit aufgeht. Und Sie sehen ja, wie weit das gekommen ist.
Absolut.
Wir sind in Los Angeles, sind wir Weltmeister geworden. Und ich bin jetzt gerade dabei, sportdiplomatisch die Weltmeisterschaft unserer Mannschaft vorzubereiten. Die sind ja nächstes Jahr in Kanada. Und Sie haben ja jetzt gesehen, die U20-Mannschaft ist ja jetzt auch Weltmeister geworden. Die Damen spielen in manchen Situationen, ich muss das zu meinen Geschlechtsgenossen sagen, spielen ritterlicher miteinander. Obwohl es da auch schon harte Spiele gibt, aber die persönliche Wertschätzung ist doch meines Erachtens mehr.
So, und da applaudieren schon mal alle Männer und Frauen. Wie schön. Da freue ich mich, dass Sie das so sehen.
So sehe ich das immer. Deshalb auch das Beispiel mit dem Förster im Walde. Mit dem Hegen und Pflegen, liebe Frau Rust.
Lieber Herr Eschweiler, die Kastelruther Spatzen haben sich eines Tages überlegt, einen Song zu schreiben, den sie Schatten über dem Rosenhof nennen würden.
Ich denke dabei an viele konsularische Fälle in aller Welt, die ich erlebt habe, wo denn die Leute in die Botschaft kamen, wo sich denn die Frau artikulierte. Sie brachte einen feurigen Mann mit und sagte, ich habe mich verbessert. Wenn mein Mann nach mir fragen sollte, ich war nicht hier.
Kurze Zeit kam.
Das war die Weltmeisterschaft in Mexiko. Da kam eine reifende, gebärfreudige Dame, kam in unsere Botschaft und brachte einen feurigen Mexikaner mit. Dass die nicht zusammengehörte, war mir sofort klar. Und dann sagt sie, ja. Ich sage, Mutter, Sie haben sich verbessert. Ja, sagt sie, sowohl als auch. Ja, sag ich, da können wir den Konsularfall streichen. Die standen beide auf der Fahndungsliste. Und später kam der Mann, der hatte eine feurige Mexikanerin, die hat einen Zopf bis auf der Erde hinten. Ich sage, Sie haben sich anders orientiert. Sagt er, und wie? Guck dir das Mädchen mal an. Da war der Konsularfall geregelt. Die standen beide auf der Fahndungsliste. Einer hatte den anderen ausschreiben lassen. Der Fall war geregelt. Das ist sportdiplomatische Aufgabe.
Okay, im Gegensatz zum Publikum habe ich die ganze Geschichte, da muss ich Sie gleich nochmal fragen, wenn die
Tun
Musik
Sie
läuft.
Das.
Ich habe da irgendwas noch fragen nicht ganz
Sie
verstanden.
Fragen Sie im Unreinen, ich arbeite es denn durch im Off.
Aber wie kommen wir jetzt auf die Kastelruther Spatzen?
Ja, weil ich immer gedacht habe, man erlebt auch viele Leute, die im Ausland irgendwelche Probleme haben bei diesen Vorkommnissen, Weltmeisterschaften, Olympiaden, Paralympics und so weiter. Und einige kommen denn auch, weil sie sich nicht so richtig gut benehmen, in die Abteilung Behütetes Wohnen. Und dann müssen wir die Kameradinnen und Kameraden ja auch konsularisch betreuen. Dann kommen sie hinter Menschenschicksale, die man sonst nicht gesehen hat. Und dieses Lied ist symptomatisch dafür.
Ah, okay, dann spielen wir
es. Sie kommen mir nach.
Ich dürfte nicht danken. Absolut. Ja, Radio 1. Wir sind nach wie vor bei Radio 1, hier sogar live im Parkfest. Sie können es überprüfen. Kommen Sie zum Park im Gleisdreieck, am Gleisdreieck. Die Sonne scheint, der Himmel ist klar soweit, ja?
Eine Moderatorin mit Herz.
Eine Moderatorin mit Herz und Verstand, die vielleicht nicht alles versteht.
Aber ja, der Intellekt ist erkennbar mit jeder Frage.
Oder ja, ja.
Aber ja.
Aber ja. Manchmal müssen Sie mir Ihre Geschichten vielleicht noch im Off erklären, aber dann habe ich Sie verstanden. Denn zum Beispiel, falls Sie das vorhin nicht verstanden haben, die gehörten zueinander. Die gebärfreudige Frau mit dem neuen Ach, ihr wisst das alle doch schon. Ich dachte,
die Herrschaften sind doch nicht weltfremd. Bitte Sie, alles liebenswerte, nette Menschen, die da sind.
Absolut, sind Sie.
Deshalb bin ich doch so gerne in Berlin.
Sag jetzt aber nicht zu schmierig werden, ja? Also
Nein,
das brauchen die Berliner nicht, ja?
Habe ich auch nicht nötig.
Wie sind Sie denn
ich bin
eigentlich,
zwar auch nicht mehr der Stärkste, aber immerhin.
Wie sind Sie denn eigentlich zu Ihrem Dienst im Auswärtigen Amt gekommen? Sie sind dort ja so etwas wie ein Konsul.
Nicht so etwas, sondern so.
Sie sind ein Konsul?
Es lässt sich leider nicht verheimlichen.
Sind Sie Konsul?
Bei der Entführung werde ich sehr teuer sein. Ja, ich habe die richtige Ausbildung. Ich bin gelernter Mann des Auswärtigen Amts von der Pike auf.
Wie lässt man sich denn da ausbilden? Wie nennt sich das? Diplomat? Ja,
Sie müssen die entsprechende Vorbildung mitbringen. Sie haben ja selbst Kontakte in unser schönes Haus. Und Sie wissen ja, das Auswärtige
Amt... Moment, das muss ich kurz erklären. Ich habe ihm nur von meinem Freund Felix, den ich an dieser Stelle grüße, erzählt kurz. Aber ich weiß nicht, was für eine Ausbildung braucht man? Welche haben Sie denn? Welche Ausbildung?
Egal, wer, ich habe eine juristische Ausbildung.
Aha.
Aber das braucht man auch nicht. Man kann auch andere Sachen gelernt haben. Und Sie müssen die entsprechenden Vorbedingungen mitbringen und dann werden Sie getestet.
Wie wird man denn getestet?
Ja, in Auswahlwettbewerben, wie das bei jedem Beruf der Fall ist heute.
Und stellt man Ihnen also auch so
banale Fragen.
Aha.
Ich erinnere mich an eine Frage, die werde ich im Leben nie vergessen, beim psychologischen Test wurde ich denn gefragt, in New York gibt es ein Hochhaus mit 80 Stockwerken. Und im 80. Stockwerk wohnt ein Lilliputaner.
Was?
Der geht jeden Morgen runter, fährt er runter, holt sich seinen Joghurt, seine Zeitungen, geht dann wieder rauf, beziehungsweise geht aber die Treppen rauf oder fährt mit dem Aufzug und kommt nur bis zum 70. Stock. Als Rheinländer wusste ich genau, der kommt nicht an den 80. Knopf dran. Und schon war die Frage erschöpfend beantwortet.
So was werden Sie, dank ja, das und die Diplomaten, die es heute gibt, denen wurden solche Einstellungsfragen gestellt?
Nicht nur, sondern manchmal. Das ist aus dem täglichen...
Das erklärt vieles.
Aus dem täglichen Leben eines Taugenichts.
Okay, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen James Bondiger, aber offenbar
auch,
ja
auch,
nicht.
Auch.
Ach, jetzt kommen Sie plötzlich mit auch. Was denn zum Beispiel?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist so lange her. Ich habe nur noch diese Frage im Kopf behalten.
Vor allem der Joghurt, mit dem Joghurt. Wer denkt sich denn solche Fragen aus?
Ja gut, auch Japaner essen das gerne. Wenn das auch nicht anschlägt in der Größe, aber trotzdem.
Ja, okay, Es ist okay, wenn man aus so einer Sendung mit mehr Fragen rauskommt, als reingeht. Das ist völlig okay.
Wir haben doch nachher Zeit, im Backstage darüber zu sprechen.
Das machen wir.
Meine Maschine geht aus Sicherheitsgründen etwas später in die Steueroase Bonn.
Okay, alles da. Wir spielen jetzt Don't Cry For Me, Argentina.
Ja, das ist die Erinnerung an die Weltmeisterschaft in Argentinien, wo ich die Ehre hatte, auch als Pfeife mit der Pfeife einzulaufen.
In der Version von Madonna.
Danke.
So, und inzwischen sind hier 50.000 Menschen. 55.000 Menschen jubeln uns zu, schmeißen ihre Hüte in die Luft. Hier ist gute Stimmung. Das ist wahrscheinlich meinem Gast Walter Eschweiler zu verdanken.
Die einen sagen so und die anderen sagen so.
Vielleicht auch dem Umstand, dass wir vor 2 Stunden angefangen haben, hier kostenlos Prosecco zu verkosten. Aber die Leute sind gut drauf, nur darum geht es. Und ich
Sie warten mit Spalier und anderem Obst.
Die Beatles mitgebracht, Back in the USSR. Hier auf meiner Musikliste hatte ich vor einer halben Stunde Wespen aufgeschrieben, weil ich sagen wollte, wie schön, dass heute mein Tag ist ohne Wespen. Und zack, kommen jetzt hier gleich 2 vorbeigeflogen. Das Schlimme am Sommer sind die Wespen und die Fruchtfliegen. Was machen Sie denn gegen Fruchtfliegen, Herr Eschweiler?
Ich puste sie weg, wenn ich kann.
Und wenn Sie nicht können?
Dann sage ich Ihnen, bleibt fort.
Ist das nicht komisch, dass von einem Tag zum anderen plötzlich eine Fruchtfliegenpopulation von 30 kleinen, fliegenden, nervigen, schwarzen Punkten in einer Küche sein kann?
Ja gut, denken Sie daran, die Imker liefern ja guten Honig. Den essen wir ja beide sehr gerne.
Die Imker liefern ja guten Honig.
Ist das...
Ich versuche den Bogen zu der Fruchtfliege, aber wahrscheinlich stehe ich heute einfach nur auf dem Schlauch.
Das ändert sich später.
Das ändert sich bestimmt. Ja,
wir
ja,
haben ja.
ja
noch Zeit.
Ah. Vielleicht können Sie mir auch noch bei einer anderen Sache helfen.
Wenn ich darf, gerne.
Ich habe das Gefühl, dass Sie
mein
mir
Herz
Sachen...
Mein Herz für Randgruppen ist immer wieder groß.
Dass Sie mir Sachen sehr gut erklären können.
Ja.
Ich wollte jetzt dieses Kindensgehafte in der Stimme haben.
Oh nee, jetzt wär's ernst.
An Ihrem Geburtstag, am 20. September...
Nein, das stimmt nicht. Den lassen wir bitte weg.
Ich sag ja nicht, welches Jahr. Habe ich Ihnen doch versprochen. Am 20. September 1973 wurden die Notrufnummern 110 und 112 deutschlandweit geschaltet. Und ich frage mich bis heute, ob uns die damaligen Entscheider für zu dumm halten, sich auch 111 zu merken. Weil 110 ist Polizei, 112 ist Feuerwehr. Warum ist 111 nicht Krankenwagen?
Da haben sich intelligente Leute Gedanken gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, das sollten wir akzeptieren.
Damit bin ich nicht, damit bin ich nicht zufrieden. Ich finde es irritierend.
Das ehrt sie ja. Das ehrt sie ja als Steuerzahler, dass sie nicht zufrieden sind. Aber ich bin der persönlichen Meinung, wir können es ja nicht ändern. Das hat sich jetzt in Deutschland verfestigt und die Schüler in der Schule und im Kindergarten,
okay,
die lernen
okay,
das.
Okay. Ich möchte von irgendeinem, es reicht mir einer von diesen inzwischen 57.000 Menschen, die hier sind.
Oh je.
Haben Sie jemals auch gedacht, ist es nicht komisch, dass man die Feuerwehr anrufen muss beim Krankenwagen? Da ist jemand, so, zwei Leute, das ist sehr nett. Es sind nur vier von inzwischen 58.000, das reicht mir. Weil ich finde es verwirrend, wenn es brennt, Feuerwehr, Polizei, aber Krankenwagen 111, fände ich in Ordnung.
Wenn ein Herz entflammt ist, rufen Sie ja auch die Feuerwehr.
So, Herr Eschweiler, ich habe mir noch... das könnte tagelang so weitergehen. Ich habe mir ja noch so ein paar Fragen aufgeschrieben zum Thema Schiedsrichter. Und ich bitte Sie, die so ernst...
Hier kommt die Wespe wieder.
Ach.
Aber das ist ein Muttertier, die ist sehr vorsichtig. Das sehen Sie an der Beinhaltung. Doch.
Was haben Sie eigentlich mal mit der Beinhaltung? Sie haben ja auch Ihre Beinhaltung wurde zum Beispiel mal ausgezeichnet, weil man sagte, niemand, Sie wurden ja auch die schwarze Diva und die Diva vom Rhein genannt, weil Sie vom Wechsel, vom Vorwärtslauf in den Rückwärtslauf so eine elegante Beinhaltung haben.
Liebe Frau Rust, als Schiedsrichter in den oberen Klassen, auch in den unteren Klassen, sind Sie gut beraten, dass Sie auch rückwärts laufen, damit Sie die Kundschaft immer im Auge halten.
Ja.
Die Brüder können Sie ja nicht alleine laufen lassen. Das war ja auch bei meinem spektakulären Rolle in Spanien, beim Länderspiel Italien-Peru. Da muss man die Kunden... Im Sitzen habe ich ja noch gepfiffen. Das war rein intuitiv, aber das ist leider so. Und ich habe das geübt. Ich kann zwar gut rückwärts laufen, die Rolle vorwärts haben Sie ja erlebt. Die Rolle rückwärts ist noch in Arbeit oder umgekehrt, wie auch immer. Wenn ich die Rolle vorwärts beherrsche, komme ich nochmal wieder.
Okay, jetzt gehen wir mal zu Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern.
Gibt es immer wieder.
Gibt es immer wieder, ganz genau.
Gott sei Dank.
Wie ist das denn eigentlich, wenn Sie sich so ein Spiel im Nachhinein zu Hause angucken, das Sie aufgezeichnet haben und denken, ach du Scheiße, das war ja wohl wirklich ganz anders, als ich gedacht habe. Ich meine, so eine Fehlentscheidung haftet ja sowohl dem Schiedsrichter an, als auch dem Spieler. Also zum Beispiel Thomas Helmer wird ja sein Phantomtor niemals los. Das ist ja immer so eine Geschichte, die irgendwie noch so mitschwingt.
Also wenn Sie entscheiden als Schiedsrichter in Klassen, egal ob unten oder in den oberen Klassen, national oder international, dann pfeifen Sie ja nach bestem Wissen und Gewissen und Erkennen der Situation unter Berücksichtigung dessen, was Sie sehen und auch, was Sie an offiziellen und inoffiziellen Zeichen der Assistenten bekommen. Zu meiner Zeit, wir brauchten kein Headset, wir haben gut gehört und gut gesehen. Die Kollegen haben ja heute Headset und es klappt noch nicht. Aber ich sag mal eins, wir leben mit den Fehlern der Spieler, wir leben mit den Fehlern der Trainer, wir müssen auch mit den vermeintlichen Fehlern der Schiedsrichter leben. Und wenn Sie nach einem Spiel mal die technischen und regeltechnischen Fehler aufarbeiten, der Spieler, der Trainer gegen die der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat keine Zeitlupe. Der muss blitzschnell entscheiden. Und das gute Auge und auch wenn Sie eine gute Kondition haben, denn die Entscheidung, die Sie aus nächster Nähe treffen, die wird Ihnen abgenommen. Aber wenn Sie eine Abseitsentscheidung aus 50 Meter Entfernung treffen, dann ist das schon sehr kritisch. Wo Menschen über Menschen subjektiv richten, werden immer Fehlerquellen sein. Das ist im Spiel so und ist auch in der Liebe. Da werden Sie mir ja beipflichten.
Wieso bringen Sie Liebe und Fehler bei mir in einen Kontext?
Ja, weil ich ja weiß, dass Sie in so liebenswerten, netten Händen sind. Ich will nur die Stimulanz damit heben.
Damit machen Sie mir aber vielleicht zukünftige Chancen kaputt.
Das glaube ich nicht. Sie sind gut vernetzt und gut verankert. Ich denke, Sie kommen nicht mehr auf die Transferliste.
Wichtig ist immer nur, dass man nicht zu früh auf die Bank kommt, ne?
Übrigens, die Transferliste ist am 31. August beendet worden.
Ja, dann bin ich ja beruhigt.
Jetzt haben Sie wieder ein Jahr Zeit.
Herbert Fandel ist der Chef der Schiedsrichter und der hat mal gefordert, dass die Zeitlupe verboten wird. Und zuerst habe ich gedacht, wie absurd. Und dann habe ich aber für einen kurzen Moment gedacht, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Weil wenn man schon sagt, man verzichtet auf diese Torlinientechnik und einen Chip im Ball und all die anderen Möglichkeiten, die man theoretisch haben könnte, um ein... Die Kollegen kommen. Moment. Das könnt ihr gleich machen, ja?
Ich wollte nur Hallo, Herr Eschweiler.
Das gibt's ja wohl nicht.
Herr Präsident. So schön. Jahrelang habe mich jahrelang aufgeregt, wenn sie eine Fehlentscheidung gemacht haben. Aber da brennt ewig eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens für Sie. Sie sind einer der letzten charismatischen Schiedsrichter gewesen.
Die anderen sind in Haft und ich bin in Freiheit.
Ja, genau. Ich habe mich immer stark gemacht für Sie.
Danke, Ihr Herz ist da.
Guten Tag.
Der Herr behüte Sie auf Ihren Schleichwegen.
Die Kathedrale seines Herzens ist sehr dunkel, das möchte ich Ihnen mal sagen.
Der Junge ist ausbaufähig.
Gut, wenn Sie das sagen. Black Furs haben Sie mitgebracht, das wird jetzt hier niemanden erstaunen.
Ist verständlich.
Ne? Was ist denn jetzt eigentlich Ihr Verein, Leverkusen oder Köln?
Man hängt mir einen Verein an, aber ich bin Schiedsrichter für den Fußball. Sehe natürlich gerne die rheinischen Vereine bei Erfolg. Aber im Prinzip, wenn Sie das so lange machen wie ich, dann sind Sie so neutral. Oh. Dann wissen Sie genau, wie das zu werten Mensch. Ist. Ich sehe gerne ein schönes Spiel. Ich werde dann an Ihre liebenswürdige Worte am Mittwoch denken, wenn ich die Ehre habe, die Ehrengäste der Bundesrepublik in Düsseldorf zu betreuen, bei dem Spiel Deutschland-Argentinien. Sollte da versteckt jemand auf der Bank bei Jogi Löw sitzen, dann weiß ich, Sie könnten es sein.
In meiner Phantomas-Maske. Sie können uns den Jogi Löw mal schicken, wenn Sie möchten.
Ich will ihm das mal sagen. Er ist natürlich mit irdischer Währung nicht zu bezahlen.
Nein, natürlich nicht. Wir können ja aber, ich meine, so viel, wie nennt man das denn nochmal? Human Capital, so viel
ja,
Zuneigung.
Ja, eine Kollekte
so
würde schon ausreichen.
Absolut. So, also, Melosse, nee, das müssen Sie sagen.
Bitte?
Das Lied der Black Furs, wie man es richtig ausspricht, das Kölsche. Melosse, de Dom.
Melosse, de Dom in Köln.
Danke. So, Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast Walter Eschweiler. So, das ist
Ihr
unser
Pfiff
letzter.
War ganz toll.
Mein Pfiff, ne?
Ich also eben wirklich, haben wir in Hollywood gehört.
So. Ja, müssen Sie auch. Ich muss unbedingt noch eine Schiedsrichterfrage an Sie loswerden.
Ich bitte darum.
Ist aber ernst gemeint. Sie müssen jetzt mal versuchen. Versuchen Sie.
Das ganze Leben ist ernst.
Ich frage mich, als Fußball-Laie, als Amateur im Kopf, gerade bei der letzten WM ist es mir wieder aufgefallen, nach einer gelben Karte, nach einem Elfmeter, nach was auch immer für eine Entscheidung, alle laufen sie zum Schiedsrichter und diskutieren. Erstens, was wird da gesagt? Ich war das nicht oder der andere hat angefangen oder das tat ganz schön weh oder überlegen Sie es sich doch bitte nochmal.
Also erstens gehen die Spieler in dieser Formation nur zu einem Schiedsrichter, der keine Persönlichkeit ist. Der Schiedsrichter ist Bestandteil der Spielerbesprechungen bei den Trainern vor dem Spiel. Und die Spieler kennen die Stärken und Schwächen der Schiedsrichter. Aber wenn die Spieler den Eindruck haben, dass die Entscheidung aus nächster Nähe getroffen wird, wie auch immer, dann ist das akzeptabel. Das habe ich ja schon mal vorher beleuchtet. Und wenn die Spieler kommen, das sollte man nicht so ernst nehmen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Als ich in Brasilien gepfiffen habe, vor 100 Jahren, die ersten Spiele im Maracanã mit 200.000 Zuschauern, mit jungen Assistenten, da habe ich so im Stillen gedacht, Mensch. Habe ich gesagt, Jungs, wenn wir hier wieder lebend rauskommen, kann uns nichts mehr passieren. Aber man hatte mir den Tipp gegeben, du musst die Adidas-Schuhe tragen mit den Metallstollen. Denn die vorne protestieren, sind nicht die Bösen, die hinter dir treten. Das sind die, die von hinten treten und vor allen Dingen dich in irgendeiner Form beeinflussen wollen. Mhm. Und dann hatte mir ein englischer Kollege gesagt, du musst dann dein Gewicht verlagern und trittst dem mit den Metallstollen so richtig auf den großen Onkel, der zieht den Fuß weg, der kann den wegwerfen. Das habe ich gemacht und gucke um, oh, der schrie, oh, sorry, sage ich. Ich hatte Ruhe, es kam keiner mehr.
Gut, das ist sicherlich zu diskutieren, wie.
Ist zwar nicht regelkonform, aber nützlich.
Ich muss noch mal, ich beiß mich da jetzt fest. Was, also wir sehen es ja, wir können jetzt sagen, 95% aller Schiedsrichterentscheidungen, die zu einer gelben oder roten Karte oder zu einem Freistoß oder zu einem Elfmeter geführt haben, wurden diskutiert. Da stehen immer so, dann wird einer wird so ein bisschen zurückgehalten, weil er sich tierisch aufregt und Testosteron und so. So, es wird immer wieder, kommen Sie zum Schiedsrichter und diskutieren. Was sagen Sie? Was sagen die Spieler dann?
Allerhand böse Sachen. Wenn Sie das alles ernst nehmen, haben Sie nur noch 10 Spieler am Spielfeld. Man muss das machen wie die drei Affen. Und vor allen Dingen muss man auch Verständnis haben, je nachdem, was das für Spiele sind, für die Erregung des Spielers. Die Spieler werden ja auch verrückt gemacht vom Trainer, vom Manager, von ihrer Frau, wegen dem Weihnachtsgeld und wegen der Prämie und. Das sind ja alles Fakten. Wenn man das in Ruhe und netter Form macht und das nicht so tierisch ernst nimmt, dann ist das eine Möglichkeit. Sehen Sie mal, ich habe in den 30 Jahren Bundesliga 5 Platzverweise gehabt. 3 haben sich geschlagen und getreten, das konnte ich auch nicht verhindern. 2 haben mir oder mich beleidigt. Da habe ich dann nochmal zurückgefragt, aber die Mikrofone haben dann eindeutig alles hergegeben. Es ist, ohne vermessen zu sein, eine Sache der Persönlichkeit. Und wenn Sie unten im Kabinengang stehen und prüfen die Schuhe, dann ist das schon der erste Griff, das kriegt der Zuschauer gar nicht mit. Früher mussten wir ja noch in die Kabine gehen und mussten noch alles andere kontrollieren. Das ist heute nicht mehr so. Aber in dem Kabinengang das Schuhe prüfen, je nachdem, was das für Mannschaften sind, soll der Schiedsrichter das selbst machen und nicht den Assistenten überlassen. Denn die müssen ja auch die Besohlung prüfen. Und wenn es Winter wird, gibt es ja Spieler, die besondere Tricks haben. Und da können sie schon als Schiedsrichter Flöcke einhauen, die in dem ganzen Spiel dienen. Man sollte das nicht so ernst nehmen.
Verraten Sie uns mehr Tricks, außer Metall unter der Sohle.
Ja, ich habe Spieler erlebt, ich will den Namen bewusst nicht nennen. Da war es Winter, das war hier in Berlin im Olympiastadion. Sie wissen ja, die Kabinen waren oben, man ging angezogen die ganzen Treppen runter über den Beton. Und dann wurden die Stollen, die ja konisch sind, die Metallstollen, die wurden spitz. Und wenn der mit den spitzen Stollen einläuft, dann besteht die Gefahr, dass der im Nahkampf, und das lässt sich nicht vermeiden, dass der dann Spieler verletzt. Und da kann es dann passieren, wenn Sie das nicht richtig kontrollieren, dass Sie Ärger kriegen. Die Älteren werden das noch wissen. Wir haben den Fall ja mit dem Ewald Lienen in Bremen damals gehabt, wo auch ein Spieler die Stollen angefeilt hatte. Und er ist ihm übers Bein gegangen. Und das war eine ganz schlimme Verletzung. Die Presse hat natürlich noch ein bisschen Ketchup drauf geschmiert, damit es zu verkaufen war. Aber Spaß beiseite, das sind so Momente, da können Sie als Schiedsrichter schon vieles im Vorfeld im Keime ersticken. Und ich habe immer gesagt, besser im Vorfeld, als wenn es im Stadion ist. Und man sollte auch als Schiedsrichter mit dem Karten etwas vorsichtig sein. Sie bringen sich sonst selbst in Zuchtzwang. Denn wenn Sie jetzt in der ersten Minute ihm die gelbe Karte zeigen und er macht eine Kleinigkeit, dann müssen Sie ihm ja die zweite gelbe Karte, das ist eine Matchstrafe.
Eigentlich ist der Hund ganz lieb. Ich habe den schon die ganze Zeit beobachtet.
Der Hund kommt aufs Rauschen. Das sieht man.
Ja, hier ist gerade eine neue Atmo. Ich weiß nicht, woher die kommt.
Ja, der junge Mann verbreitet Wildgeruch, der davor steht. Das wird es gewesen sein.
Jo.
Okay, aber abschließend zu dieser Frage. Es ist doch noch nie eine Entscheidung aufgrund dieser danach Trauben-Diskussion schon mal
leider
umentschieden
ja worden?
Wie was?
Ich habe ein Spiel inspektioniert, kurz vor Ende der Bundesliga, zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart. Namen sind Schall und Rauch. Wir sind ja höfliche Menschen.
Ja.
Der Schiedsrichter steht unmittelbar dabei und entscheidet auf Strafstoß bzw. Elfmeter. In dem Moment kommen die Spieler und protestieren. Und dann geht er rüber zu seinem Assistenten, obwohl sie Headset haben, geht und spricht mit ihm. Und dann nimmt er den Elfmeter zurück. Da kann ich doch nur sagen, in dem Gespann hat es nicht gestimmt. Sonst hätte der dem doch sofort über Headset gesagt, kein Elfmeter, genau umgekehrt, das und das. Das ist die menschliche Unzulänglichkeit. Aber wir können es nicht ändern. Wir leben damit und stellen sich mal vor, liebe Frau Rust, was wären wir ohne die Fehler der Spieler, der Trainer und der Schiedsrichter, die Stammtische? Hätten die ganze Woche nichts zu diskutieren.
Herr Eschweiler, was wären wir alle ohne Fehler? Und das ist jetzt kein Übergang. Das ist jetzt kein Übergang.
Bravo.
Zu dem perfekten Gespann, das jetzt kommt.
Applaus für Herrn Eschweiler. Bettina Rost.
Sanft und sorgfältig. Hier sind zwei Männer.
Ich möchte mich aber vielmals bedanken, liebe Frau Rost, für die
Einladung. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir wollen jetzt mal die Kollegen sozusagen hier reinholen und auch in den Vordergrund, die immer bescheiden hinten stehen bleiben, immer also, bescheiden ja im Hintergrund.
Also Jan ist das der Intendant IDL in dauernder Lauerstellung?
Genau. Wir passen uns in diese wunderschöne Dekoration ein, die Sie hier extra von Ihren Gebührengeldern bezahlt haben. Also so viel Liebe habe ich selten eine Bühne dekoriert gesehen. Das ist Radio zum Anfassen.
Wie wünscht ihr euch das? Also wenn ihr euch hättet eine Deko aussuchen können, was würde dann jetzt hier stehen?
Ihr Kopf ganz groß als Konterfei, weil Sie sehen heute aus wie aus den 70er Jahren mit der Sonnenbrille. Sehr charismatisch, Frau Rust.
Ja, absolut.
Warum Sie kriegen jede trabende Rolle in Hollywood jetzt.
Warum tragen Sie die Sonnenbrille? Ich wurde von der Treppe runtergeworfen. Was
ist
bei Ihnen passiert?
Das ist die Föhnfrisur. Ich bin nicht ganz so schnell. Und wieso jetzt plötzlich werde ich gesiezt
hier? Männer, ihr habt
Geschmack. Sie haben
diese Aura.
Aus Respekt. Nee, Sie tragen eine Sonnenbrille, Frau Rust. Das ist ganz was Neues.
Gesoffen
Herr
Böhmermann,
gestern? Sie doch aber auch.
Man darf doch mal fragen. Haben Sie gestern... War was los?
Absolut. Mein ganzes Leben ist eine einzige rauschende Party.
Das ist bei Radiomoderatoren nun mal
absolut.
So.
Absolut.
Ich habe die elegante Beinhaltung, liebe Frau Rust.
Wenn Sie noch einmal über meine Beinhaltung sprechen, Herr Eschweiler, dann stelle ich Ihnen nämlich doch persönlich
Fragen. Ich besorge Ihnen eine tragende Rolle in Hollywood.
Wir müssen jetzt, damit die Herren hier rechtzeitig rankommen, müssen wir jetzt Abschied nehmen vom Publikum. Wir haben jetzt nicht mehr über Brasilien gesprochen. Herr Eschweiler hätte so gerne über Brasilien gesprochen. Das tut mir leid.
Beim nächsten Mal, wenn ich nochmal kommen darf.
Ja, oder
Herr Eschweiler, Sie können gerne noch auf der Bühne bleiben und mit uns weitermachen.
Machen Sie doch noch 10 Minuten mit den Herren. Sprechen Sie über Brasilien.
Habe ich denn eine Überlebenschance bei den Buben?
Das kann ich nicht eindeutig bejahen.
Absolut.
Aber kämpfen Sie. Wenn Sie kämpfen, können Sie es schaffen.
Ja, mir wäre es ein Vergnügen. Ich habe viele Fußballfragen an Sie. Wenn Sie Lust haben, 10 Minuten noch mal kleinen
bitte.
Smalltalk.
Auch bitte. Das wäre ich doch. Ja.
Das Publikum ist auf Ihrer Seite.
Wunderbar. Ja. Okay, und dann passt ja jetzt auch der letzte Song ganz gut, der Gefangenenchor. Verdi haben Sie sich ausgesucht. Ich danke Ihnen für die letzten 2 Stunden und wünsche Ihnen jetzt noch richtig viel Spaß.
Vielen
Herr Eschweiler,
lieben Dank.
Es war schön, dass Sie da waren. Tschüss, vielen Dank.
Radio 1. Hörbar Rust. Live aus dem Park am Gleisdreieck.